Backst du Brote, wo du da Wert drauf legst oder wo du das Augenmerk drauf hast?
Das ist jetzt witzig. Das ist der erste Punkt beim Thema Learnings. Ich habe sie eher so schon aufs ganze Jahr bezogen, nicht nur auf die letzte Woche. Ich habe mir aufgeschrieben als Learning, der Teig muss glänzen, wenn er fertig sein muss, und dass ich mittlerweile Brotteige tatsächlich schon fast gar nicht mehr langsam knete, sondern nur noch im Schnellgang.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber, virtuell nur, aber trotzdem mir gegenüber, sitzt der wunderbare Tobi Hock. Hi Tobi.
Hallo Ingmar.
Ja, nach kleinen technischen Schwierigkeiten hoffe ich mir, dass es jetzt funktioniert mit der Aufnahme. Aber kriegt ja niemand mit, weil die technischen Schwierigkeiten, die haben wir ja nicht mit aufgenommen, beziehungsweise immer wieder verworfen.
Genau.
Aber wahrscheinlich ist das der ganz normale Wahnsinn vor Weihnachten. Bei euch auch so wahrscheinlich, oder? Die Terminfindung war ja schon nicht ganz einfach für die Aufnahme.
Richtig. Und jetzt lichtet sich das Ganze aber, je näher es an Weihnachten rangeht. Ich glaube, der Gipfel ist überschritten. Jetzt kann Wochenende und Weihnachten langsam kommen. Ich hoffe, bei euch ist das auch so.
Noch nicht ganz. Also ja, es wird zumindest, was die Weihnachtsgebäckproduktion anfängt, so langsam ruhiger. Allerdings backe ich doch morgen nochmal Panettone, relativ ungeplanterweise, weil wir glücklicherweise doch ganz gut verkauft haben die letzten Tage und ich will vermeiden, dass an Weihnachten dann gar kein Panettone mehr da ist. Aber genau, das wäre tatsächlich schade. Zur Erklärung, die Folge kommt Anfang 26 raus. Also ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir jetzt über Weihnachten quatschen. Aber wir nehmen auf vor Weihnachten.
Genau.
Das heißt, wir sind ein paar Tage vor Heiligabend. Und es ist in der Bäckerei schon noch, die Anspannung liegt in der Luft, sag ich mal. Das ist ehrlich gesagt auch ziemlich der einzige Termin, den ich mir nahegelegt habe, weil normalerweise 6-7 Tage vor Heiligabend mache ich keine Termine mehr, weil da ist man eigentlich nur noch in der Backstube sozusagen. Aber ihr hattet jetzt am Samstag Backtag, Tobi, oder?
Jawohl, wir hatten Backtag, der war super gut. Und weil offensichtlich viele andere auch im Vorweihnachts Trubel waren, haben sich gar nicht so viel angemeldet, was für mich dann regelmäßig dann wieder die Chance bietet, zum einen wenig Zuschauer zu haben und zum anderen Backfläche zum Sachen ausprobieren. Und wenn es schief geht, sehen es nicht so viele Leute, was total gut ist.
Was hast du probiert?
Also ich habe versucht, aufgrund von Weihnachtsfeier und Co., die ich am Abend vorher hatte, die Teigführung etwas zu verändern und eben am Vortag morgens den Teig zu machen und am eigentlichen Backtag gar nichts mehr machen zu müssen und nicht erst am Abend vorher. Also habe da die Uhrzeiten ein bisschen verändert und noch weniger Hefe rein, beziehungsweise am Ende gar keine Hefe mehr rein, nur im Vorteig Hefe drin gehabt. Hat dann auch funktioniert, ein bisschen wärmer den Teig stehen und gehen gelassen als im Keller anstatt im Kühlschrank. Und hat zu guten Brotbackergebnissen geführt. Ich hatte eine ganze Reihe Weckle oder Brötchen oder Schrippen, keine Ahnung, wie man das nennen will, die ich ausprobiert habe, im Hinblick darauf, dass diese Woche letzter Schultag meiner Kinder ist. Und wenn es darum geht, was bringt man am letzten Schultag zum Frühstück mit, da beide ganz schnell laut schreien, Brot und Brötchen. Das heißt, wenn du fragst, was ich als nächstes backe, kann ich schon vorweg spoilern, für 30 Kinder Weckle am Freitag. Und das war quasi der Probebackgang dazu. Und ich habe nochmal versucht, Seelen zu backen. Das ist schon auch ein Stück weit zum Thema Learning und so weiter. Mit weniger Wasser im Teig werden sie im Holzbackofen wunderschön rund und kriegen eine total geile Oberfläche. Ich glaube auch, dass jetzt der Zeitpunkt, die Seelen einzuschießen, der richtige war, weil wir erst das Brot rein haben und dann so nach 7-8 Minuten die Seelen hinterher, weil ich Angst hatte, es ist zu heiß, aber offensichtlich war es genau richtig. Also die Bräunung war sensationell und ich glaube, im Ofen war eine entsprechende Atmosphäre durch die Brote, die drin waren, dass einfach die Seelen super schön geworden sind. Also da bin ich tatsächlich völlig im Glück gewesen.
Ah ja, okay. Und wie lange waren die dann drin?
Die waren 13 Minuten drin.
Ah, das klingt perfekt.
Genau, und ganz am Schluss, wie immer noch, ein Hefekranzengroße, aber auch der war dieses Mal richtig toll.
Ich glaube, wenn die Seele dann reinkommen, wenn das Brot schon eine gewisse Zeit im Ofen ist, dann hast du auch eine relativ feuchte Backatmosphäre,
ganz
weil
genau.
Dann schon gewisses Wasser verdampft ist. Dann ist das wie, wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen Dampf zu geben und das schadet natürlich bei Seele auch gar nicht.
Genau, also das habe ich gemerkt, dass am Anfang lässt den Zug ja noch zu. wenn die Brote frisch drin sind. Den machst du erst gegen später auf, damit die Kruste schön wird und diese feuchte Atmosphäre, nachdem die Brote, ich glaube nach 10 Minuten habe ich die Seen rein, schon drin waren und so das erste Mal ausgedampft haben, das war genau das Richtige. Also ist super schön geworden.
Spannend. Wie groß machst du die?
Die waren vielleicht so 20 Zentimeter. Sonst kannst du da drin ja irgendwann auch nicht mehr handeln. Die liegen ja dann vorne quer. Und ich kann ja in den Ofen nicht so ohne weiteres reinlangen. Also kann ich schon, aber halt nicht so oft.
Ja, dann sind 13 Minuten, glaube ich, eine coole Zeit, weil das klingt erstmal relativ kurz, aber das haben wir ja letztes Mal schon geschwätzt. Die sind dann wahrscheinlich von der Farbe ziemlich geil, weil der Ofen heiß ist und haben eine dünne Kruste und eine saftige Krume.
Genau, also der Ofen dürfte so 260 Grad gehabt haben und vorne an der Klappe ist er tendenziell eher ein bisschen weniger, also vielleicht auch nur 260. Und fällt dann aber am Anfang ja noch relativ schnell. Das heißt, wahrscheinlich haben wir die Seelen rein bei 260 und raus, wo es, keine Ahnung, 210, 220 Grad gehabt hat. Mhm. Das war super.
Jetzt haben wir schon über das Brot backen geschwätzt und ich habe ganz vergessen zu fragen, was für Brot du heute schon gegessen hast.
Ich habe ein Vesperbrot heute dabei gehabt, vom Backtag noch. Also eigentlich ein umgebautes, genetztes Brot für den Holzbackofen. Mit in dem Fall keine Hefe, nur Sauerteig und war tatsächlich sehr lecker. Und du, was hast du jetzt heute schon gegessen?
Ja, ich habe heute schon brottechnisch tatsächlich noch gar nichts, aber das Erste, was ich heute gegessen habe, war Schwabenvesper. Kennst du, oder?
Ja, klar.
Eine Käse-Laugestange mit einer, wegen Maultasche von Grieshaber.
Richtig.
Und natürlich logischerweise auch noch eine Butterbrezel später.
Cool.
Ja, das war zumindest alles an Backware, was ich bis jetzt gegessen habe heute. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen ein ganz witziges Erlebnis. Da war bei uns Stolleprüfung in Schwäbisch Hall. Mhm. Es gibt ja regelmäßig diese öffentliche Brotprüfungen.
Ja.
Und da bin ich ja ein bisschen kritisch, weil... Ja, meiner Meinung nach wird da der Fokus ein bisschen falsch gelegt, aber ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall mache ich da eigentlich gar nie mit, weil, ja, aus den Gründen. Und jetzt war aber vor Weihnachten, machen die dann immer wieder auch so Stolleprüfungen, nennen die das. Da werden aber alle Produkte prüft, die irgendwie mit Weihnachten zu tun haben, also Stolle,
cool.
Lebkuchen, Früchtebrot und so weiter. Und dann hat mich ein Kollege angerufen und gesagt, hey, komm, bring doch noch deine Produkte. Und ich war mit dem Stolle überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Charge, die da dann schon im Lade war quasi. Oder halt, ja, war nicht so, was heißt nicht ganz, nicht zufrieden. War halt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe ich gesagt, nee, komm, ich bring nichts. Das war mir dann, das tue ich mir nicht an. Und er sagt, ja komm, du magst doch dieses Jahr Panettone, bring doch deine Panettone. Da dachte ich, okay, komm, da habe ich erstmal gar nicht dran gedacht. Komm, ich bring die Panettone dahin. Das schadet doch vielleicht auch mal nicht. Jetzt ist ja dieses Jahr das erste Jahr, wo wir Panettone verkaufen. Mhm. Und wenn man so im Mache ist und so, dann verliert man oft ja auch ein bisschen den Blick dafür, ist es jetzt wirklich so gut und es kostet ja auch ein gewisses Geld und schade doch nicht, wenn da mal jemand Neutrales nochmal drauf guckt und da seinen Senf dazu gibt. Dann habe ich gesagt, ich habe aber keine Zeit, die zu bringen. Ja, egal, bring sie zu mir, ich nehme sie dann mit. Und so war es dann auch. Dann war eine öffentliche Stolleprüfung in Schwäbisch Hall im Rathausfoyer während des Wochenmarkts. Geil. Die hat es dann immer so ein bisschen öffentlichkeitswirksam. Mhm. Und auf jeden Fall hat mir der Kollege dann abends eine WhatsApp geschrieben und schickt mir die Bilder von den Urkunden, also alle Produkte, wer hat jetzt Früchtebrot, Stolle, Panettone und Lebkuchen hingeschickt, mit Gold, also mit sehr gut bewertet.
Cool.
Und sehr gut, das muss man aber dazu sagen, kriegt man da immer, wenn praktisch das Produkt nicht, also keine Fehler hat im Prinzip. Mhm. Also es gibt, glaube ich, 5 Kategorien. Und wenn das Produkt überall praktisch produkttypisch abschneidet, also keine Fehlaromen hat, optisch keine Mängel hat, dann kriegt man im Prinzip nicht sehr gut. Nur wenn du praktisch Abzüge hast, weil bei uns war zum Beispiel beim Lebkuchen Abzug, weil die Schokolade am Rand so ein bisschen so Füßle hatte. Mhm. Die haben wir halt ganz sauber abtropfen lassen. Aber mir hatte dafür beim Geschmack nochmal einen Pluspunkt, deswegen hat es sich wieder ausgeglichen und dadurch hat man das sehr gut. Und beim Stoller war auch alles okay. Aber was dann ganz interessant war bei der Panettone, da hat er dann in 3 von 5 Kategorien überdurchschnittlich bewertet. Also man kann praktisch auch mehr wie sozusagen produkttypisch abschneide. Mhm. Und da hat er dann bei der Krume als super soft, also ausgezeichnet attraktiv irgendwie heißt die Bezeichnung.
Cool.
Und die Optik hat er besonders hervorgehoben und den Geschmack. Und das war dann schon ziemlich cool, weil wir haben dann vier, also wenn du praktisch überall durchschnittlich abschneidest, so, also keine Fehler hast, dann kriegst du 80 Punkte mhm. und 100 ist das Maximum. Und wir hatten dann 94, weil wir praktisch beim Geschmack die beste Bewertung gekriegt hatten. Das war dann praktisch zwei Stufen über dem produkttypischen Geschmack. Mhm. Und das gibt am meisten Punkte. Also da haben wir echt fast 100 Punkte abgeholt.
Cool.
Und das war wohl für den Prüfer das beste Gebäck in seiner ganzen Weihnachtssaison. Die sind ja da cool. deutschlandweit unterwegs. Und das war dann schon irgendwie cool so. Also ich bilde mir jetzt auf die andere Urkunde nicht viel ein, weil also produkttypisch so durchschnittlich sollte die Produkte ja mindestens sein.
Ja.
Aber wir haben echt überall Gold gekriegt und bei der Panettone halt dieses extra, diese extra Auszeichnung, die war dann schon irgendwie cool. Das haben wir dann doch so ein bisschen Instagram-mäßig noch promoted.
Cool.
Und ja, das war dann schon ganz, ganz nett, weil, wie gesagt, wir backen das ja dieses Jahr zum ersten Mal und ich habe jetzt so viel Panettone gegessen dieses Jahr und ich habe fast nur unsere gegessen natürlich, weil so viel Bäckerei gibt es ja jetzt auch wieder nicht, die das machen.
Ja,
und dann fehlt mir manchmal so ein bisschen, ja, dann kommst du so ein bisschen, wirst betriebsblind ein Stück weit und das war irgendwie ganz nett.
Also da kann ich dich beruhigen mit dem Betriebsblind. Dein Panettone ist tatsächlich extrem gut. Also zum einen mir persönlich schmeckt er gut und das ist seit Jahrzehnten das erste Mal, dass ich wieder Zitronat und Orangeat toll finde. Und ich habe ja meinen Arbeitskollegen als Weihnachtsgeschenk von dir unter anderem Panettone mitgebracht gehabt. Und es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, was das ist. Also habe ich dir erstmal erklärt, worum es geht und so. Und da hast du auch durch die Bank weg nur Bestnoten bekommen
in der Rückmeldung. Ja, es ist immer, oder ich weiß nicht, wie es dir da jetzt ging, wenn du es verschenkst, man muss das Produkt ein bisschen erklären, finde ich. Ja,
genau.
Wir müssen erklären, warum ist das, was ist da dran besonders und so. Und auch gerade Zitronat Orangeat stößt ja bei vielen erstmal auf Widerstand.
Richtig.
Aber ich denke dann immer auf der anderen Seite, das Produkt muss an sich auch überzeugen. Also wenn Leute es essen, das muss die Leute einfach schmecken, so, weil dass es jetzt sehr, sehr aufwendig ist und keine Hefe drin ist, das ist ja im ersten Moment erstmal egal. Also wenn es dafür schlecht schmeckt, wäre es ja auch nichts wert. Weißt du, wie ich meine?
Klar.
Und da hatte ich auch so ein Erlebnis. Ich war auf dem Küchenmarkt bei Rebers Pflug. Mhm. Da habe ich dir, glaube ich, auch ein Bild geschickt.
Ja.
Das ist ein Kunde von uns, ein Sternerestaurant, wo dann immer am Jahresende ist immer so ein Küchenmarkt, wo seine ganze so Produzenten, Lieferanten dann so einen Stand haben. Und da war ich dann auch mit unter anderem Panettone. Und dann habe ich erstmal gar nicht so viel dazu gesagt, weil ich hatte auch Brot dabei und die Leute haben dann erstmal Brot gegessen, so wie immer halt am Anfang. Und später war dann so ein bisschen das Süße interessant. Und dann hatte ich einfach Panettone und Stolle aufgeschnitten und habe aber gar nichts dazu gesagt. Und oder erst später was dazu gesagt, weil ich dachte, ich will mal gucken, wie die Leute reagieren, wenn sie es essen, weil du wusstest ja niemand, was das überhaupt ist, was es kostet und so weiter. Und dann war auch zweimal, dass Leute dann halt probiert haben und du hast dann schon am Gesichtsausdruck gesehen, so was sie denken und dass sie überrascht sind. So, das ist halt, diese Konsistenz ist schon irgendwie einzigartig. Und eine hat dann auch nur so gesagt, oh mein Gott, was ist denn das? Und das war dann cool, weil dann konnte man dadurch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, und im Laden haben wir die Reaktion auch immer wieder. Wir haben im Laden am Anfang vor allem auch immer aufgeschnitten und erklärt und zum Probieren anboten und so. Und ganz viele geht so, dass sie sagen, ja, ich kenne Panettone, ich mag das nicht.
Mhm, genau.
Und dann sagt man immer dazu, so ging es dir wahrscheinlich auch, ja, probieren sie doch mal und so. Und dann, okay, das ist ja was ganz anderes. Gerade auch was Zitronat und Orangeat angeht.
Ja.
Also das ging uns ja beim Stolle über die ganze Jahre schon so, dass Leute immer gesagt haben, ja, nee, wir mögen das nicht und so. Und auch überall sehe ich in Bäckerei, ja, Alternative zu Zitronat und Orangeat, weil das so viele nicht mögen. Dann machen ganz viele Bäckerei irgendwelche Alternativstolle mit, keine Ahnung, wo halt dann auf jeden Fall kein Zitronat und Orangeat drin ist. Aber wir machen das gar nicht mehr. Also wir erklären die Leute immer, dass gutes Zitronat und gutes Orangeat echt lecker sein kann. Und erstaunlicherweise verkaufen wir auch viele Stolle mit. Also wir machen halt gar keine andere Sorte als die normale.
Mhm.
Yeah. Ja, das war ganz witzig. Und gestern, also das noch als Abschluss zum Thema Panettone, klingelt das Telefon, da war auch ein Kunde dran und hat gesagt, ja, habt ihr noch Panettone? Und hat eine Mitarbeiterin von mir gesagt, ja, wir haben noch im freien Verkauf. Ja, er will 17 Stück. Und dann kam es, oh, da muss ich schon erst fragen. geht es? Na, sag ich, klar. dann mache ich halt doch nochmal die Woche Panettone.
Ja, cool.
Ich will natürlich nicht Nein sagen, wenn jemand 17 Panettone holen will.
Ja, natürlich.
Ja, also das ist mein Learning der Woche oder wahrscheinlich sogar der ganzen Wintersaison ist natürlich Panettone. Also da habe ich echt viel, bei jedem Backgang habe ich da wieder Neues gelernt und bin da viel im Austausch, auch nach wie vor mit Marco, habe ich ja erzählt, hier Marco vom Brotgesang, der demnächst auch mal zu Gast ist hier, mich ausgetauscht eigentlich mit jeder, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, wo noch der Thomas Goldbach auch drin ist, der hier auch zu Gast war, wo wir bei jedem, also jeder schickt praktisch von seinem Backgang fast jedes Mal Bilder und hat eine Frage oder so. Und das ist total cool. Und der hat mir jetzt auch wieder bestätigt, dass es eben mit so etwas kleberschwächere Mehle, wie natürlich die Biomehle, die wir verwendet, natürlich sind, ganz, ganz anders ist als mit so, sagen wir, italienische Tipo 00 Mehle, die einen extrem starken Kleber haben, wo das Ganze natürlich nochmal deutlich, einfacher würde ich jetzt fast nicht sagen, aber zumindest ein bisschen risikoärmer ist. Also der Marco hat gesagt, wenn du mit solchen Mehle Panettone hinkriegst, dann kriegst du es mit so italienischen Mehle auf jeden Fall hin.
Cool.
Ja, das ist so mein Thema in diesen Wochen und Monaten gewesen, Panettone. Und da habe ich auch übrigens, das ist vielleicht auch für dich interessant, oder weiß ich nicht, vielleicht auch für die Hörer interessant, zum ersten Mal, ich bin jetzt über 20 Jahre Bäcker, aber mit dem Sedimentationswert von Mehl habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Hast du schon mal was dazu gehört oder dich damit beschäftigt?
Nein, da bin ich völlig blank. Erklär.
Ja, also ich habe es auch wirklich erst die letzte Woche gelernt, weil wir kriegen, da muss ich dazu sagen, mit jeder Mehlcharge, die wir von der OPEC geliefert kriegen, kriegen wir die Mehlwerte. Also das heißt Feuchtkleber und die Fallzahl. Also zumindest erstmal der Klebergehalt und wie hoch die Enzymaktivität ist. Damit können wir schon ganz gut arbeiten, weil wir dann wissen, wie wir unsere Teige machen müssen. Und die OPEC hat speziell für Panettone oder Brioche oder so ein etwas kleberstärkeres Mehl, das sie Weizenmehl extra nennen. Das ist natürlich von der Werte her trotzdem viel, viel schlechter als konventionelles Weizenmehl, geschweige denn so italienisches Panettone-Mehl.
Okay.
Und der Feuchtklebergehalt sagt erstmal nur was über die Klebermenge, nicht über die Kleberqualität aus. Mhm. Im Ausland wird ja viel mit dem W-Wert gearbeitet, das macht man hier in Deutschland gar nicht, also zumindest mit deutschen Mehle. Weiß ich auch nicht ganz genau, wie der berechnet wird, aber der Sedimentationswert, also ich habe extra, Moment, ich habe extra die offizielle Erklärung mir extra rausgeschrieben, ist ein Maß für die Eiweißqualität in Mehlen, der die Backeigenschaften des Klebers anzeigt. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Quellfähigkeit des Klebers und damit eine höhere Backqualität, was für die Herstellung von Brot entscheidend ist. Der Test misst das Volumen des gequollenen Mehlklebers nach einer bestimmten Zeit in einer speziellen Lösung. Was der Sedimentationswert aussagt, die Qualität, ein höherer Sedi-Wert deutet auf eine bessere Qualität des Klebereiweißes hin, da der Kleber besser quillt und eine stärkere Struktur ausbildet. Backeigenschaften ergibt eine gute Einschätzung der Backeigenschaften von Mehl und ist eine detailliertere Methode als die traditionelle Feuchtkleberbestimmung. Wertskala, die Werte variieren je nach Proteingehalt und Qualität des Mehls. Geringe Werte unter 15 Milliliter weisen auf eine schlechte Glutenqualität hin, während hohe Werte über 36 auf eine sehr gute Qualität hindeuten. Und das fand ich jetzt ganz spannend, weil wir das jetzt immer noch dazu geschickt kriegen, weil man dadurch eben noch sieht, okay, selbst wenn die Klebermenge mal nicht so hoch ist, wenn der Sedi-Wert trotzdem zum Beispiel über 36 ist oder im Biobereich ist man sogar mit über 30 zufrieden, okay, dann passt es am Ende vielleicht trotzdem von der Stabilität. Mhm. Also das fand ich mega spannend, weil wir immer die Teige ein bisschen anders fahren, je nachdem wie die Werte halt sind. Und gemacht wird es so, habe ich mir auch noch extra rausgesucht, eine standardisierte Menge Mehl wird in einer speziellen Milchsäurelösung mit einem Farbstoff gemischt. Die Mischung wird kräftig geschüttelt und dann auf einem Schüttelapparat für 5 Minuten in Ruhe gelassen, damit der Kleber quellen kann. Nach Zugabe einer weiteren Lösung wird die Mischung erneut geschüttelt und ein weiteres Mal 5 Minuten ruhen gelassen, bis sich das gequollene Sediment am Boden absetzt. Das Volumen des abgesetzten Sediments wird in Millilitern gemessen, um den Sedi-Wert zu bestimmen.
Okay.
Wir haben das in der Meisterschule mit Sicherheit gemacht. Ich erinnere mich auch an diesen Versuch. Mhm. Aber ich habe nie mehr damit gearbeitet.
Okay.
Fand ich aber jetzt irgendwie mega, mega interessant.
Super spannend.
Seit wir ja, komplett auch mit Biomehle arbeitet, habe ich da eh mega viel gelernt, was die ganze Mehlwerte und so weiter angeht, weil es ansonsten, muss man auch ehrlich sagen, im konventionellen Bereich gar nicht die große Rolle spielt, weil vor allem, wenn man von einer größeren Mühle beliefert wird, dann sind die Werte stabil. Also da hat man um die Erntezeit rum hat man dann irgendwie klar Schwankungen, weil dann halt neue Ernte dazukommt, aber ansonsten stellen die Mehle so ein, dass die stabil sind. Also schau, Leute, deswegen ist es spannend, mit Biomehle zu arbeiten oder mit einer kleinen Mühle zu arbeiten oder sag mal, mit Mehle, die halt nicht standardisiert werdet, weil man da eben, ja, dann auch merkt, wie unterschiedlich die Mehle sind. Also mega, mega spannend.
Cool.
Was ich auch übrigens im Rahmen von Panettone Backer gelernt habe zum Thema Learnings der Woche, aber da bin ich noch nicht abgeschlossen damit. Also Produkte oder sagen wir, Brote oder jetzt auch Panettone, da will man ja eigentlich ein bisschen eine offene, eine grobe Porung. Gibt es ja auch das ein oder andere Brot, wo man das sich wünscht. Und es gilt jetzt aber, und was ich auch wieder gelernt habe, und was ich wieder neu gelernt habe, was ich aber eigentlich schon wusste, ist, Backen mit solchen Mehle, wie wir es haben, ist was ganz anderes wie mit konventionellen Mehle. Deswegen gilt es wahrscheinlich nicht mal unbedingt für alle Mehle, aber wir haben in der Diskussion über die offene Porung und über Panettone und so weiter sind wir irgendwann draufgekommen, dass es eventuell sein könnte. Der Marco sagt es, ich bin da noch nicht fertig mit meinen nicht repräsentativen Studien aus dem Alltag, dass wenn du Brote willst, die eine grobe Porung haben, dass du die gar nicht so lange im Langsamgang knetest, sondern eigentlich sofort in Schnellgang oder relativ schnell in Schnellgang gehst,
Okay.
weil das Klebergerüst dann nicht so gestresst ist. Also gerade bei Panettone, ich knete die, glaube ich, anders, als das wahrscheinlich die meiste andere macht, weil wir halt so kleberschwache Mehle haben. Das heißt, ich gehe da relativ zügig in der Schnellgang und damit es so ein stabiles Gerüst ist, muss das ja auch richtig gut ausgeknetet werden. Deswegen braucht man ja so kleberstarke Mehle, damit der das überhaupt praktisch aushält, auch diese intensive Knetung. Und damit der Teig nicht, das ganze Gerüst nicht so gestresst ist und schon ewig im langsamen Gang quasi geknetet wird, ist Markus' Aussage, dies eigentlich relativ schnell im Schnellgang zu kneten. Und das habe ich jetzt tatsächlich mal ausprobiert bei einem Brot, bei unserer Weizen-Sesamkruste, das auch eine relativ grobe Porung haben soll. Und es hat tatsächlich ein besseres Ergebnis gebracht. Also da bin ich total überrascht, weil ich seither eigentlich ein großer Fan von langer Langsamknetung war, also so nennt man ja auch Quellknetung, also erstmal dem Mehl viel Zeit geben, das Wasser auch aufzunehmen. Und ich war der Meinung, es gibt deutlich wolligere Teige. Aber da habe ich jetzt, oder bin ich gerade dran, ein bisschen umzudenken. Backst du Brote, wo du da Wert drauf legst oder wo du das Augenmerk drauf hast?
Das ist jetzt witzig, das ist der erste Punkt beim Thema Learnings. Ich habe es eher so schon aufs ganze Jahr bezogen, nicht nur auf die letzte Woche.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben als Learning, der Teig muss glänzen, wenn er fertig sein muss und dass ich mittlerweile Brotteige tatsächlich schon fast gar nicht mehr langsam knete, sondern nur noch im Schnellgang. Weil wenn ich das bei mir in der Haushaltsmaschine mache und dann anfange mit irgendwie 7 Minuten langsam, dann ist das nur verrührt und nicht wirklich geknetet, weil einfach die Maschine eine entsprechende Nicht-Profimaschine ist. Und das wird aber erst im schnellen Kneten, was bei mir in der Maschine wahrscheinlich Anschlag-Drehregler ist und bei einer normalen Profimaschine wahrscheinlich Normalgang darstellt. Erst dann wird der Teig so richtig glänzig schön und geht vom Rand weg. Und eben, ich habe festgestellt, also wenn ich das früher mache, dann muss ich viel kürzer kneten. Also ich habe bei den Seelenknetzeiten am Ende gehabt von irgendwie 18, 19 Minuten. Und wenn ich da viel schneller schnell knete, dann kann ich das auf 12, 13 Minuten reduzieren und dementsprechend auch mit 2, 3 Grad weniger Teigtemperatur starten. Also das funktioniert offensichtlich auch zu Hause so.
Also ich bin da wieder irgendwie so, dass ich gerade denke, oder überhaupt bei diesem ganzen Thema schon in letzter Zeit denke, oh, ich weiß eigentlich noch gar nichts. Also gefühlt fängt man doch wieder
Komm.
irgendwie total von vorne an. Nee, weil das tatsächlich, muss ich auch schmunzeln, weil mein Ex-Chef Roland Schlüter, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, mit dem hatte ich damals schon diskutiert über Knete von Weizeteige. Und der hat damals auch schon gesagt, es geht eigentlich nur darum, die Energie schnell in den Teig zu bringen. Und den langsamen Gang hat der immer nur verwendet, damit es halt nicht so staubt am Anfang. Also sobald quasi das Mehl irgendwie,
Solange es nass war.
ja, praktisch nicht mehr irgendwie als freies Mehl irgendwie rumgeschwommen ist im Teig, hat er auf Schnellgang gestellt. Und Ja, ich glaube, man kann es wahrscheinlich auch wieder gar nicht so pauschal sagen, sondern es ist sicher von Teigkonsistenz zu Teigkonsistenz unterschiedlich. Also weißt du, wenn du so einen Teig hast wie Baguette und so weiter, also wirklich sowas, wo eine grobe Bohrung haben soll, da ist es bestimmt sehr, sehr sinnvoll. Und ich habe ja jetzt für Panettone mir auch wieder so einen Planeterührer angeschafft. Also Planeterührer heißt quasi, der Kessel steht, nur der Knethauge dreht sich. Also wahrscheinlich wie bei deiner Haushaltsmaschine.
Genau.
Genau, und da habe ich ich hatte mal früher einen und habe den mal dann weg, weil ich dafür keine richtige Verwendung mehr hatte. Aber ich habe jetzt wieder gelernt, also das habe ich dann auch von Marco gelernt, muss ich gestehen, aber jetzt auch durchs eigene Tun, aber durch ihn bin ich draufgekommen, dass so weiche Teige wie Panettone, Brioche, ich habe jetzt gestern zum ersten Mal unsere Brioche-Buns, die wir für einen Kunde machen, da drin geknetet. Mhm. Früher habe ich Seeleteig da drin geknetet, Baguette-Teig, die haben ja alle so eine ähnliche Konsistenz, sag ich mal. Weiche Weizeteige werdet super in dem Kneter. Und das spricht ja eigentlich dafür, weil so ein Planeterührer, schwieriges Wort, Planeterührer, der knetet ja sehr intensiv. Also da hast du, ich weiß nicht genau, ob du weißt, wie der aussieht, aber da hast du relativ schnell, die Zutaten verbinden sich super schnell miteinander. Das kannst du gar nicht vergleichen. Mhm. Das sind eher so etwas vom Durchmesser her, kleine Kessel und relativ hoch, also ganz anders als so ein Spiralkneter in der Bäckerei. Mhm. Und ich habe festgestellt, auch jetzt bei den Brioche-Buns, die ich jetzt heute Bagger habe, gestern der Teig gemacht, dass das für solche Teige tatsächlich echt richtig gut funktioniert. Und da hast du praktisch, wie gesagt, ja direkt auch eine relativ intensive Knetung. Und da kannst du auch richtig schnell, kannst du richtig Gas geben, dass es den Teig am Schluss, den schlägt es richtig quasi in dem Knetkessel umeinander sozusagen. Ja. Also da bin ich noch nicht durch, aber es deutet sich an, dass da was dran sein könnte.
Okay. Also das und mit dem Teig im Kessel, das kann ich so bestätigen. Meine Maschine, die hat so Gummifüße und die hinterlassen dann durch dieses Teigschlagen in der Schüssel schwarze Radierungen auf der Arbeitsplatte.
Ja, ich hatte das auch beim Seeleteig, als ich früher den Planetenrührer hatte, da ist richtig, die ist richtig gewandert. Ja,
genau.
Aber dann schlägt es dann richtig rum.
Ja.
Und was ich auch feststellen musste, ist, der Teig hat dann beim, also gerade unser Weizen-Sesamkruste, das ist so ein freigeschobenes Weizenbrot mit grober Bohrung, 50% Vollkorn, da weiß wahrscheinlich jeder ungefähr, was ich meine. Mhm. Das hat ist auch viel angenehmer zum Aufarbeiten. Das hat viel mehr Stand beim Aufarbeiten. Also es ist nicht so, es hat mehr Stand, es fließt nicht so. Was ja auch wieder darauf hindeutet, dass da was dran sein könnte. Das Klebegerüst scheint einfach nicht so gestresst zu sein, so war die Formulierung. Und so kann man sich es, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Und gerade bei Panettone ist natürlich durch die extreme Fermentation ist das Klebegerüst ja auch schon angegriffen und durch die schwere Zutat und. Also von dem her sind das meine Erfahrungen, die eigentlich ganz gut sind. Ja, wir hatten ja als Überschrift über der Folge ist so ein bisschen ja Jahresrückblick und Ausblick auf 2026. Deswegen hast du wahrscheinlich auch gleich deine Jahreslearnings hier für dich vorbereitet. Klar. Hast du noch irgendwelche Learnings aus 2025?
Ein paar, ja. Ein paar kleine Lifehacks, was es zu Hause backen angeht. Also ich habe festgestellt, wenn man den Knethaken an der Küchenmaschine ein bisschen mit Öl benetzt, einreibt, dann verhindert es, dass der Teig da dran so hoch wandert und die Maschine oben einsaut.
Mega.
Ja, genau.
Das war eher sehr gutes Learning für zu Hause.
Ja. Ich habe für die Hot Dogs, die sich meine Kinder gewünscht haben, versucht, Brötchen, also Buns zu machen. Und da in den Teig habe ich Öl rein und irgendwie habe ich zu viel Öl oben drauf. Und dann habe ich mich gewundert, weil der Teig ist komplett unten geblieben. Der Haken ist da durchgeflutscht. Und dann habe ich beim nächsten Mal Sägen gemacht, ich probiere das mal. Und dann habe ich mit Öl das eingerieben, beim nächsten Mal sogar mit Butter und das funktioniert super. Und dann hat man oben nämlich an der Kupplungsstelle keine Sauerei, wenn der Teig einfach da nicht hoch wandert. Also das ist tatsächlich was, eher Zufall, aber hilft beim nachher nicht mehr putzen müssen.
Meistens sind ja solche Sachen, also merkt man durch Zufall. Ja. Also irgendwas passiert dir und so geht es mir auch oft. Irgendwas passiert und man denkt, ach Mist, das war jetzt aber irgendwie nicht so wie geplant und dann ist es gut.
Ja.
Und man lernt was draus. Also das, aber ich, kurze Rückfrage von mir, wenn das zu viel Öl wäre oder Butter, dann ist aber wahrscheinlich die Gefahr, dass der Knethauke nicht mehr den Teig richtig greift, oder?
Das ist richtig, das Öl ist auch nur oben dran, also nur quasi in dem Bereich, wo der Haken eigentlich nicht mehr im Teig drin ist. Und dann wandert er eben da nicht höher. der kommt
ja klar, weil dann, wenn er hochgehen wollte, quasi rutscht er wieder runter sozusagen.
Genau.
Ist ja verrückt. Cool. Ja. Wichtig für alle. Ah, nee, ich sag's nicht.
Darf's gar nicht.
Ich wollte sagen, wichtig für alle, die eine Knetmaschine von einem ganz bestimmten Hersteller haben, wo das immer passiert, dass der Sex so
ja. Okay. Spannend. Habe ich auch festgestellt, ich habe so ein Best-of-Büchlein, wo ich aus diesen ganzen Backbüchern, die ich besitze, immer die Rezepte mir rausschreibe. Und weil ich natürlich immer im Glauben bin, naja, wenn ich mir da hinschreibe, wie die Zutaten sind, so, ich weiß ja, wie es geht, habe ich auch festgestellt, wenn man dann nicht hinschreibt, woher das Rezept kommt, dann ist man ganz schön aufgeschmissen, wenn man das mal so ein Jahr lang nicht gemacht hat, um nachzugucken, wie war das jetzt nochmal. Also mittlerweile schreibe ich da immer schön die Quellen hin. Auch Internetlinks, mittlerweile drucke ich sogar die Internetlinks gleich aus, weil manchmal sind die Rezepte eben nicht dauerhaft verfügbar. Also diese Rezeptverfügbarkeit, die hat mich dieses Jahr auch ein paar Mal ein bisschen ins Rotieren gebracht. War alles nicht schlimm, aber letztendlich bin ich zu Übergang tatsächlich, solche Sachen alle ordentlich zu dokumentieren. Und was aus deiner Backstube kommt und ich jetzt regelmäßig, vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo ich mehr gebacken habe, wieder gemerkt habe, Trendspray ist was ganz Tolles. Aber viel hilft viel und nur noch mehr ist toll. Also da lasse ich jetzt auf gar nichts mehr kommen. Trendspray, das habe ich quasi gefühlt büchsenweise verbraucht in den letzten Wochen. Ja, und dann wird der Teig, auch wenn er in Eimer oder Wannen geht, nochmal anders, weil, keine Ahnung, er am Rand nicht hängt und anders Spannung hat, oder ich kann dir gar nicht sagen genau warum, aber auf jeden Fall wird er beim Gehen nochmal anders.
Ja. Ja, das erleben wir, kurze Anekdote dazu aus der Profi-Welt sozusagen. wenn bei unserem genetzten Brot, das wir über Nacht im Kühlhaus stehen haben, der wird immer nach 1 bis 2 Stunden wird er einmal zusammengelegt oder zusammengeschlagen, sagen wir, oder gefaltet, ja, wie auch immer. Und wenn da die Wannen nicht so gut gefettet sind und der Teig steht schon 1-2 Stunden im Kühlhaus, dann ist das so am Rand fast so, also sehr, sehr kalt und schon ziemlich fest. Und du reichst den dann so weg von dem Wannenrand und kriegst ihn aber nicht weg. Der Effekt ist ja auch gar nicht da vom Dehner und Falter quasi. Und das gibt ein ganz katastrophales Ergebnis.
Ich habe auch das Gefühl, dass sie dann quasi die ganze Luft, die in dem Teig drin war, einfach weil es aufreißt und die Poren ja dann am Rand hängen bleiben, dass der wird so richtig platt danach.
Ja, glaube ich, ja. Und Anekdote noch, oder sagen wir Praxiserfahrung aus der Bäckerei wieder, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem Aufschreiben von Infos. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, aber ich mache es trotzdem oft noch zu wenig, dass auch wenn man so Backversuche macht oder so, dass man sich alle Infos dazu schreibt, weil man denkt dann, ja, das weiß ich dann noch.
Ja, genau.
Und das ist gerade in der Weihnachtszeit, wenn man dann Stolle und Panettone ab jetzt ja auch noch, nächstes Jahr wieder Bagger Wallet. Wirklich, ich hole jedes Jahr auch beim Stoller meine Aufschriebe raus. Was habe ich mir letztes Jahr wieder neu dazu geschrieben? Jedes Jahr kommt noch eine Info fast gefühlt dazu. Dieses Jahr wieder, weil wir jetzt dieses Jahr erst das zweite Jahr mit Biomehle Stoller backen. Da habe ich auch wieder 1-2 Learnings gehabt dieses Jahr. Und gerade bei Panettone, ich habe jetzt ganz, ganz dringend letzte Woche mal angefangen, alles aufzuschreiben. Wie habe ich es gemacht? Weil ich habe jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, 8 oder 10 Mal Panettone backen und ich habe wirklich jedes Mal einen Ticker anders gemacht. Oder letztes Mal habe ich jetzt nochmal einen Ticker länger geknetet und habe mir wirklich alles aufgeschrieben. Und ich werde 100 pro nächstes Jahr trotzdem denken, Mist, wie war das jetzt nochmal? Weil dann gerade so in der Weihnachtszeit, dann mit jeder Charge merkst du, okay, du fängst wieder an, Stolle zu backen zum Beispiel, hast du Dreivierteljahr nicht backen,
ja,
und genau. die erste wird okay, und dann merkst du wieder, okay, muss nächstes Mal wieder noch mehr darauf achten und so, weil du musst den Teig ja auch, sag mal, lesen können, ja, was ist er jetzt schon ganz fertig ausgenäht, und du tastest dich dann wieder so ran. Und genau. Da ist es auch so, du kannst nie zu viel aufschreiben. Und bei Panettone habe ich jetzt ein ganzes DIN A4-Blatt voll für nächstes Jahr, und ich bin mir sicher, die erste 1-2 Charge werden wieder nicht perfekt werden, aber so ist es halt.
Ja, cool.
Also kann ich nur bestätigen, und wir machen das genauso. Andere Produkte machen wir halt jeden Tag, dann braucht man das nicht, aber gerade sowas, da merken wir es dann auch, wenn wir Dinge irgendwie, oder auch, ist auch ganz witzig, wenn wir, weil wir immer wieder ja auch Sortimentswechsel haben, und saisonal die Sache ja backet, und da hatte man jetzt, und eine Mitarbeiterin ist da echt topfit, die uns dann immer, wenn, weil wir haben alle Produkte ja auch mit Produktfotos normalerweise, weil wir ja auch die App haben. Mhm. Und wenn dann ein Produkt nach einem Jahr zum Beispiel wieder ins Programm kommt, Apfelstrudel zum Beispiel oder keine Ahnung, ist jetzt ein blödes Beispiel, oder irgendwelche Blundersorte, wie haben wir die nochmal dann fertig gemacht, nach dem Glasierer, irgendwelche Mandelblättle oben drauf oder nicht? Ja, genau. Und die druckt uns dann immer das Bild aus. Und dann hängt immer morgens, wenn das zum ersten Mal backen werden muss, hängt dann das Bild bei uns in der Backstube und jeder weiß, wie das Produkt am Ende dann aussehen soll, weil man weiß es einfach nicht mehr.
Ja, klar.
Oder dann die Martini-Schiffle, die es halt nur am 11.11. gibt. Boah, wie haben wir die noch gemacht? Haben wir da Hagelzucker oder Hagelzucker und Mandeln oben drauf gemacht? Ah, okay, Eva hängt das Bild in die Backstube und dann weiß ich alle Bescheid.
Ja, und dann ist natürlich jetzt, nachdem es ja Richtung Weihnachten zugeht, die Jahreszeit etwas kälter geworden und da haben wir halt auch mal den Kachelofen angemacht und irgendwie, weiß nicht warum, es war dann halt irgendwie mal ein paar Tage sehr warm bei uns in der Wohnung und ich habe nicht aufgepasst und mir ist der Sauerteig eigentlich, er ist gekippt, der hatte plötzlich oben drauf, weil der Deckel irgendwie nicht ganz richtig dicht war, eine Haut und dann hat der Rand angefangen irgendwie ein Eigenleben zu führen und andersfarbig zu werden. Hey, Scheiße, jetzt ist das irgendwie, Mist, jetzt ist er gekippt, jetzt muss ich irgendwie was machen. Na, ich dachte, was machst du jetzt? Ich habe noch getrockneten Sicherungskopie gehabt. Da habe ich irgendwie aber auch gedacht, machst du jetzt damit oder nicht? Gut, habe ich das angerührt und habe gedacht, okay, ich probiere nochmal aus dem Behältnis, wo der drin war. Habe oben alles weg und unten ist ein kleiner Rest übrig geblieben, so ein Teelöffel voll im Prinzip. Jetzt probiere ich da draus nochmal zu starten und bin voll motiviert da rangegangen und habe gedacht, ja, und mit Wasser und jetzt nehme ich mal Vollkornmehl, damit es auch richtig, wenn das geht, da richtig was geht. Und ich habe mich, glaube ich, in der Menge vertan. Auf jeden Fall habe ich den Starter rein und das Ding angesetzt und natürlich war der Kachelofen wieder an. Und ich sitze abends da und denke, es tut ein Höllenschlag und dann ist der Deckel von meiner Sauerteigs von dem Eimer und dem Kunststoffding quasi aufgeplatzt und das Ding ist da rausgekommen. Und ich dachte, okay, er lebt noch 1A, also der ist nicht zu töten. Aber da muss man mit dem Kachelofen und mit der Wohnungstemperatur echt aufpassen, er feststellt.
Okay, das heißt, du hast quasi aus dem Sauerteig, wo du dacht, oder wo du in der Annahme warst, der ist gekippt, ja. Hast du nochmal irgendwie was rausgekratzt, das noch ganz ordentlich aussah und hast damit wieder angesetzt und das hat funktioniert.
Das hat super funktioniert. Der geht ab wie Schmitz Katze. Das ist eine Rakete, der hat gefühlt, ich weiß gar nicht, also der treibt so viel mehr als der ursprüngliche Sauerteig jetzt.
Ach komm. Ja. Dann hat ihm die warme Temperatur zwischendurch doch mal gut getan.
Ich weiß es nicht, was es war, aber ich habe gedacht, okay, der war so eingefallen und hat so eine dicke Haut oben drauf gehabt und eben ist am Rand dann geschimmelt gewesen und wo ich dann den Eimer sauber gemacht habe, war unten am Rand, im Knick sozusagen noch ein bisschen Rest drin. Ich habe ja nichts zu verlieren, ich probiere es einfach.
Also das hat tatsächlich. Hast du dann weniger genommen von dem oder hast du die normale Menge als Anstellgut genommen?
Viel, viel weniger. Das war ja nur so ein Teelöffelchen voll. Ja. Und dachte, ja gut, jetzt versuche ich es mal. Und auf den Teelöffel habe ich 100 Gramm Roggenvollkornmehl und 100 Milliliter Wasser drauf. Und dann ist der abgegangen. Und zwar richtig. Nach dem zweiten Mal füttern ist er aus dem Eimer rauskommen.
Das empfehle ich ja immer, wenn ein Sauerteig nicht mehr so gut ist oder auch lange im Kühlschrank vergessen wurde oder so, dann als erstes nicht so viel zu nehmen von dieser vielleicht doch etwas zu sauren oder wie auch immer Angelegenheit. Aber spannend und das wäre jetzt auch interessant, da nochmal mehr nachzuforschen, was ist da jetzt passiert, gell?
Ja.
Und ich glaube, manchmal tut im Sauerteig auch so eine, also wenn der immer gleich und immer gleich geführt wird, ich glaube, das ist gar nicht immer so gut. Ich glaube, einmal so eine andere Führung schadet auch gar nicht, weil dann irgendwie mal so ein bisschen andere Bakterien wieder angeregt werden und ich glaube, das fürs Geschmacksprofil, das Aromaprofil nur von Vorteil ist, wenn man auch mal zwischendrin einfach mal so eine andere Führung macht, mit weniger Anstellgut und längere Zeit und so. Ich weiß jetzt nicht, wie du deinen Sauerteig führst, aber das ist auch nur so ein bisschen mein Bauchgefühl. Das ist jetzt nicht irgendwie richtig
ich für meinen Sauerteig
studiert oder so.
Mittlerweile sehr stiefmütterlich und so, wie ich Zeit habe, kriegt er halt mal was und ansonsten steht er in der Ecke. Nur wenn ich ihn brauche, dann gucke ich, dass ich irgendwie 2 Tage vorher mal so richtig zweistufig anfüttere und so, dass dann was geht. Mhm. Habe ich wieder im Internet Videos gesehen von Leuten, die total krass ihre Brote eingeschnitten haben mit Weihnachtsbäumen und sonst irgendwas. Da sage ich, ja komm, das kannst du auch. Mit Sauerteig und dann brauchst du aber natürlich dann, wenn das Ganze funktionieren soll, einen Sauerteig, der richtig Trieb hat und dann musst du den richtigen Zeitpunkt verwischen und ich habe es wieder aufgegeben, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, aber in dem Zuge kam es dann, dass ich gedacht habe, oh Mist, jetzt ist der Sauerteig eben hops gegangen, jetzt müssen wir nochmal probieren und dann umso erfreulicher was das am Mordsentrieb gemacht hat. Und dann eben auch in den Brotlaiben, also kurz vorm Einschießen, die waren mega auf Spannung, der Sauerteig, der ist richtig abgegangen. Und jetzt am Samstag im Backhaus eben genauso, die Brote, die sind super geworden.
Hast du auch was mit Matre Backer am Samstag?
Nein, ich glaube, der Matre ist nicht mein Freund. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht.
Ihr habt aber eine wechselvolle Beziehung miteinander.
Ja, schon irgendwie. Und ich weiß auch nicht. Also wahrscheinlich ist dann zu viel, was Aufmerksamkeit möchte. Einmal der Sauerteig und einmal der Matre. Und das geht irgendwie nicht gleichzeitig. Und deswegen, das habe ich schon fast aufgegeben. Also ich habe noch. Und ich habe auch schon ganz gute Weckleder damit gebacken. Aber mit dem Brot und mit dem Backtag, das habe ich irgendwie noch nicht zusammengebracht. Da ist eher die Claudi bei uns im Backhaus, die da total, die hat es im Griff. Da bewundere ich sie dafür. Das kann ich so nicht.
Ja, passt darauf, man muss ja nicht alles machen.
Ach, alles gut, ich bin zufrieden.
Bei mir ist gerade das Problem, ich habe zwei pH-Messgeräte und irgendwie beide, man hat mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen, also eins ist, glaube ich, kaputt. Okay. Muss ich immer wieder kalibrieren und habe ich dann irgendwie gemacht, weil ich das Gefühl hatte, oder weil das offensichtlich nicht gestimmt hat, was der angezeigt hat. Und irgendwie nach ein, zweimal Messe vom Vorteig von Panettone war es wieder so, dass er irgendwie hier total abstruse Zahlen angezeigt hat, die nicht zeigen konntet. Also dann habe ich den zweiten und da habe ich aber ausgefühlt, dass der nicht so richtig stimmt. Mhm. Und habe jetzt die letzte Runde Panettone echt so ein bisschen im Blindflug backe. Also ich okay. habe seither noch nie Panettone backe, wo ich der pH-Wert gar nicht gemessen habe. Aber ich konnte mich wirklich auf diese Messgeräte nicht verlassen und habe dann... Aber dann ist es halt auch wieder so, da lernst du dann wahrscheinlich wieder am meisten, weil dann musst du halt noch mehr über die Sensore gehen und wirklich gucken, okay, hat der Vorteig eine Säure oder nicht? Oder passt die Matre so, wie sie riecht, wie sie schmeckt, wie sie aussieht? Aber es war bisher die beste Charge, die draus wurde. Und auch der Vorteig, der jetzt gerade im Moment in der Backstube steht, den werde ich jetzt, wenn ich gleich rübergehe, auch nicht messen können, weil ich habe zwar das eine, aber ich traue dem, wie gesagt, nicht ganz. Ich habe mir schon ein neues bestellt, aber das ist noch nicht da. Also da werde ich auch die Runde wird so ein bisschen im Blindflug backen.
Ja, das ist mein letztes Learning, nachdem ich ja bei dir Toursport mitgenommen habe und mich maximal herausgefordert fühlte. Ich dachte so, und jetzt backe ich so lange Toursch, bis ich es kann, wieder immer. Ja, man muss auch den Deckel der Toursch-Form einfetten. Wenn man es dann endlich mal geschafft hat, dass der Teig die Toursch-Form komplett ausfüllt. Und ich bin da sehr neugierig. Man zieht diesen Deckel dann auf, weil wir mal reingucken, wie weit der Teig schon ist. Und man merkt, das klemmt irgendwie. Und ich habe gedacht, der hat sich verhakt oder so. Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass der Teig schon oben angekommen ist. Dann habe ich da ein bisschen arg ruppig weggezogen und dann ist natürlich die ganze Haut, das sinkt und das ganze Ding zusammen.
Dann hast du aber schon arg früh reingeguckt.
Ja, natürlich. Ich bin ja neugierig. Ich wollte wissen, wie weit der ist und ob der geht. Und das hat super ausgesehen, bis zu dem Augenblick wahrscheinlich, wo ich aufgemacht habe. Der war dann optisch nicht so toll. Bohren alle super. Und jetzt weiß ich, dass ich, wenn der Deckel, bei den nächsten zweimal habe ich das dann ähnlich wieder gemacht, nach 2,5 Stunden Stückgare sozusagen, habe ich dann oben versucht, den Deckel zu bewegen, habe gemerkt, okay,
ach so, das war noch in der Gare. Ich dachte jetzt irgendwie schon irgendwie nach einer Viertelstunde im Backofen.
Nein, in der Gare.
Ah, okay, alles klar, ja.
Und dann ziehst du ja quasi die Haut oben weg und dann entweicht er die komplette Luft. Die Porung ist ja dann oben offen und dann sinkt dir das ganze Ding da rein. Das ist alles ein bisschen schade gewesen. Jetzt weiß ich, wenn der Deckel klemmt, dann tue ich es im Backofen, weil dann ist die Büchse voll.
Also solche Momente sind doch, die sind doch der letzte am liebsten alles hinschmeißen,
ja,
oder?
Ja.
Ich hatte dieses Jahr ein Erlebnis, das ist mir noch nie passiert. Mir ging es nämlich beim Stolle so. Stolle backt mir ja auch in der Form, wie du weißt. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du es erzählst. Und wir fettet die Form immer mit Butter und zwar nicht zu knapp, weil das zieht ja alles nachher in der Stolle rein, ist ja nur gut. Und ich backe Stolle aus, nehme den Deckel runter und kipp die Stolle vor, beziehungsweise ich kipp die Formel immer auf den Deckel. Also die werdet ja praktisch falsch rumbacken. Mhm. Also der Boden ist oben beim Backen und da ist ja der Deckel. Und wenn du die rumdrehst und die Haube wegnimmst, hast du diese Stolleform.
Ja.
Und ich drehe die Stolle um, nehme die Form weg und der Stolle geht dann aus der Form zum Teil. Also da reißt richtig so Stücke weg, die in der Form hängen bleiben. Und wie gesagt, mir fettet die Formel immer total großzügig. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich weiß auch bis heute nicht so richtig, was eigentlich das Problem war. Ich vermute, ich habe nur eine Theorie, das wäre auch was zum Thema Learnings. Bei uns ist ja immer Platzmangel und meine Mitarbeiterin hat die Stollenformel gefettet und hat die auf so einen Tischwagen gemacht. Du kennst die Tischwäge bei uns, wo man so hin und her schieben kann, so kleine Metalltische, die man, wo man Blech drauflegen kann und so.
Backstube
Tetris. Genau, und da hatte die Form auf so einen Tischmarker gestellt, auf so einen kleinen, und das sind relativ viele Formen für 53 Kilo Stolle. Aha. Und boah, dann ist der Tischmarker so ein bisschen in der Mitte, ich sage jetzt mal nicht viel, aber so ein bisschen runtergegangen quasi. Also das war so ein kleiner Tischmarker, und dann sind die Stolleformen so ganz leicht schräg gestanden, weil die halt so schwer waren. Aha. Ist dann in der Mitte so ein bisschen durchgehängt, jetzt in Anführungszeichen, wirklich, aber minimal. Und ich vermute, und das ist mir beim Aufarbeiten wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass die Butter, weil wir die flüssig da reinstreichen, dass die so ein bisschen in Ei, so ein bisschen in die Mitte gelaufen ist quasi. Mhm. Also zwei Stolleformen nebeneinander, und in der Mitte quasi treffen sie sich, und der Tischmarker hängt da so ein bisschen durch, ja, und die Butter ist dann so ein bisschen quasi an der Rand von der Stolleform gelaufen. Und dass deshalb quasi auf der anderen Seite nicht mehr genügend Butter war, wobei ich es mir auch nicht richtig denken kann, weil der Stolle ist noch im Gärraum ewig und da ist es warm und die Butter wird mit Sicherheit wieder flüssig und die müsste eigentlich da, und dann hatte ich die auf meiner Blechwaage, also da stand die Form auf jeden Fall eben. Also ich traue der Theorie auch noch nicht so ganz, aber ey, das war ein Frust, das kann ich dir sagen, du, ich habe in der Nacht nicht gut geschlafen, weil das hat mich so frustriert, wenn du da vorstellen. Stunden investierst, und ja, auch, sag ich mal, also wenn du mal hochrechnest, dass 53 Kilo Stolle kostet, es hat ja auch ein gewisser Wert, und war nicht alles kaputt, aber ein Teil war halt wirklich nicht verkaufsfähig. Ja. Am Ende war es gar nicht so viel, aber das war ein Frust, weil das Schönste am Stollebacker bei dem riesen Aufwand ist ja, wenn du nachher den fertigen Waage mit über 50 Kilo Stolle da stehen hast, und es riecht gut und alles sieht toll aus. Mega. Ey, das war, also keine Ahnung, was das war. Also auch für mich auch wieder ein Learning, gucke, bevor man die Stolle reinlegt, dass die Butter überall sauber verteilt ist.
Sehr gut.
Ja,
cool.
Ja,
auf genau, meiner Agenda für heute stehen noch Feedbacks. Hast du noch welche dabei?
Feedbacks? Ja, ich habe zwei Feedbacks dabei tatsächlich. Danke fürs Erinnern. Und zwar zum einen von Christoph Schaub, der war hier auch schon mal zu Gast im Podcast. Der Christoph ist eigentlich Lebensmittelchemiker, Studierter und hat sogar familiäre Verbindungen hier in unserer Gegend, wohnt aber jetzt in Köln und hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht, also wer in der Gegend von Köln wohnt und mal einen Backkurs machen will, www.heimbäcker.de. Okay. Der Christoph hat, glaube ich, seinen Job, und nicht glaube ich, sondern der hat seinen Job an den Nagel gehängt, aber jetzt bin ich mir im Zeitraum nicht sicher, ich glaube jetzt ein Jahr, ich glaube, er ist jetzt ein Jahr selbstständig, macht nur noch Backkurse.
Cool.
Und genau, er hat mir geschrieben, weil er, wie gesagt, auch Verbindungen in die schwäbische Heimat hat, dass er über die Rebstöckle, das fand er lustig, dass wir über die Rebstöckle gesprochen haben, weil er hat zum ersten Mal davon gehört tatsächlich, aber er macht seit einigen Jahren sogenannte Dinkelseelen-Crissinis, und das scheint das Gleiche zu sein, klar, die Rebstöckle. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber in seinem Blog gibt es da einen Link dazu. Genau. Und es war schön von ihm mal wieder zu hören. Wie gesagt, er war bei uns auch schon remote zu Gast, genau. Und er schreibt hier, dass jetzt ein Jahr Selbstständigkeit geht bei ihm zu Ende und er bereut es überhaupt nicht,
cool,
diesen Schritt gewagt zu haben. Und dann habe ich noch was von der Cornelia. Die Cornelia, mit ihr habe ich schon ein paar Mal hin und her geschrieben zum Thema, da hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch drüber, das vegane Hefezopf-Rezept. Und beziehungsweise es ist, glaube ich, nicht ganz vegan, aber zumindest ohne Butter. Genau, und sie hat geschrieben, dass sie aus Gründen eben darauf verzichten muss, weil ich geschrieben habe, wir haben halt gar keine Margarine oder keinen veganen Butterersatz und wir arbeiten nur mit Butter. Mhm. Aber sie muss eben aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Mann darauf verzichten, genau. Und daraus, aus dieser Not sozusagen, ist dieses Rezept dann entstanden. Cool. Und sie schreibt, sie hat dann damit experimentiert und sie findet es gut und man denkt irgendwie, das wird nie was und dann klappt es irgendwie doch. Und sie wünscht uns keine Gründe fürs Ausprobieren, sondern nur Neugier. Also genau, und sie bedankt sich für unseren Podcast. Sie hört jede Folge von Anfang an schon. Also es hat cool, über 120 Folgen. Und sie, deswegen habe ich es hauptsächlich mitgebracht, sie mag die neuen Folgen auch sehr. Das geht ja dann an dich, Tobi.
Ja, sehr gut. Danke.
Ja, wir haben auch jetzt fast ein Jahr Podcast, fällt mir da ein bei der Gelegenheit. Und ich habe jetzt heute während der Folge gedacht, dass es eigentlich echt richtig gut ist, weil ich finde, dass du durch dein, sage ich jetzt mal, exzessiv betriebenes Hobbybacke ja echt da nochmal ein ganz anderer Mehrwert mit reinbringst, so wie jetzt vorhin mit dem Knethocker auch zum Beispiel.
Vielen Dank,
und ich glaube, dass das echt cool ist für unsere Hörerinnen und Hörer, weil das ja Sachen sind, die die Leute oder unsere Hörerinnen und Hörer, die daheim ja backen, oft ja noch viel mehr betrifft, wie das, was ich von der Bäckerei so erzähle. Von dem her passt das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Deswegen auch von meiner Seite, Tobi, vielen Dank für fast ein Jahr Podcast. 2025 hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Oh ja.
Und ich bin froh, dass durch dich die Möglichkeit bestand, den dieses Jahr wieder aufzunehmen.
Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Ich freue mich da jedes Mal auf diesen Termin, auch wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, den zu finden, aber das ist für mich so wie ein kleiner Urlaub im Kopf. Ich freue mich da drauf wie Bolle, weil es einfach was ist, was mir total Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich kriege von dir regelmäßig Input, der mich selber weiterbringt, kann das irgendwie dann auch übersetzen in meine Haushaltsbackstube und ab und zu habe ich ja dann bei dir schon in der Backstube auch spiegeln können und das ist tatsächlich was total Cooles. Ich möchte es nur zurückgeben. Ich habe da wahnsinnig Spaß dran. Wenn da andere Leute auch noch Spaß dran haben, dann freut es mich sogar noch umso mehr. Und ich freue mich vor allem auf alles, was da an Folgen noch so kommen möchte. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf.
Dann ist es ja eine Win-Win-Win-Situation. Voll. Ich habe meinen Podcast wieder, du hast was davon, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Man darf gar nicht so laut sagen wahrscheinlich, wie das manchmal abläuft mit unserem, also erstens ist genau, du hast gesagt, die Terminfindung ist schwierig und dann ist es irgendwie bei dir in der Mittagspause und bei mir irgendwie nach der Backstube. Ich schreibe manchmal noch, okay, heute klappt es rechtzeitig und ich springe dann rüber, weil ich nehme den Podcast immer hier bei mir zu Hause auf, weil es ja deutlich ruhiger ist und genau, ich hoffe, das kommt die Folge nicht so rüber, dass es manchmal irgendwie so geschwind neipresst ist irgendwo, aber es macht doch sehr, sehr viel Spaß. Ja, Ausblick auf 2026, Tobi, gibt es bugtechnisch irgendwas, was du dir vorgenommen hast fürs neue Jahr oder steht irgendwas an?
Nö, ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne mal einen Brotgenussabend mit dir irgendwo machen, besuchen. Ich freue mich auf das Günther Weber Event. So viel zum Thema Backen nächstes Jahr. Ich habe mir tatsächlich für nächstes Jahr so gar nicht richtig was vorgenommen. Ich möchte wieder mit den Saatenbroten ein bisschen mehr machen und von dem eigentlichen Weizenmehlrezept, das ich jetzt tatsächlich sehr lange so pflege, wieder ein bisschen wegkommen und mal was anderes ausprobieren. Da bremsen mich vermutlich meine Kinder, weil die im Vesperbrot ihr Brot wollen und nichts anderes. Wahrscheinlich muss ich da doppelt backen. Aber die Herausforderung nehme ich an, weil das ist tatsächlich sehr spannend und ich würde tatsächlich gerne, nachdem du mich jetzt auch wieder angefixt hast, ein Stück weit, dass es ja Tischausrollgeräte und sowas geht, mich dem Thema Croissant backen, glaube ich, nächstes Jahr wieder etwas mehr widmen, weil das ist schon, das sehe ich immer noch als Challenge für mich.
Ein sehr lohnendes Vorhaben, kann ich nur sagen. Ja, spannend. Ich habe mich für, ich weiß jetzt gar nicht, März oder April angemeldet, Lutz Geisler macht auf der Alm, der macht so Almbackkurse oder hat so Almbackkurse gemacht, ich weiß gar nicht, ob er noch
welche macht. Macht
er
immer noch, ja.
Da war ich ja auch mal eine Woche und er macht jetzt so ein Treffen mit Quereinsteigern, aber auch, also egal wer will, aber Bedingung ist quasi, dass man eine eigene Bäckerei hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Okay.
Eine Woche auf der Alm. Cool. Also es ist kein Kurs, sondern man trifft sich, man tauscht sich aus, man backt gemeinsam, experimentiert, macht und tut. Und da habe ich mich ganz, nicht spontan, aber dann doch relativ kurz entschlossen angemeldet. Da freue ich mich sehr drauf. Das glaube ich im April. Und ich glaube, die Nachfrage ist so hoch, dass als ich habe mir 2-3 Tage Bedenkzeit genommen, dann gab es schon keine Schlafplätze mehr. Ursprünglich war es, glaube ich, auf 15 Teilnehmer reduziert oder halt begrenzt.
Okay.
Ich glaube, jetzt sind es 30, aber man muss dann halt irgendwie nach Übernachtung gucken oder im Schlafsack auf dem Boden. Ich nehme jetzt unseren umgebauten T5 mit, in dem man auch schlafen kann.
Also
das ist mein erstes Highlight so für 2026.
Mega.
Wir ändern hier in unserer Bäckerei auch ab 2026 unsere Öffnungszeiten wieder. Wir haben dann wieder montags offen.
Okay.
Backet dann aber in Zukunft nur noch Montag bis Freitag und samstags, wo man seither auf Vorbestellung backet, backt man dann gar nicht mehr. Das heißt, ich habe zum ersten Mal seit über 20 Jahren auch wieder irgendwie ein Wochenende. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Die Reaktionen darauf sind natürlich ein bisschen gemischt.
Aha.
Also werde ich hier auch dann mal berichten, wie so die Erfahrungen sind. Und genau, das ist das, was bei uns so ansteht. Backst du was speziell jetzt noch auf Weihnachten oder auf Silvester?
Naja, auf Weihnachten habe ich natürlich die Backkurs 2013 Tanja und Ingmar Grimmer Rezepte alle rausgekramt und natürlich gab es Walnussecken. Auf Weihnachten hin selber so backen tue ich jetzt nichts Spezielles mehr, außer klar Brot und Toast und wahrscheinlich auch mal noch einen Zopf für zwischendrin. Was bei uns auf jeden Fall jedes Jahr an Neujahr nicht fehlen darf, ist die Neujahrsbrezel. Gibt es sowas bei euch auch?
Ja, bei euch gibt es die aber wahrscheinlich so ähnlich wie eine Mutschel, oder? Also nicht so süß, oder?
Genau, das ist eigentlich ein salziger so Hefeteig
mit
eine sehr große Brezel und oben drauf geflochten Verzierungssachen drauf als Neujahrsgebäck. Das ist so das, was es bei uns, bei mir zu Hause jedes Jahr für Neujahr gibt.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich bin ja in der Nähe von Stuttgart erstmal aufgewachsen, die ersten paar Jahre. Und da gab es, das war bis bei uns auch Tradition, an Neujahr und an Silvester gibt es eine Neujahrsbrezel, genau. Gerade so wie du es beschreibst. Und als wir dann hier in die Gegend gekommen sind, da waren die überall süß. Neujahrsbrezel, okay. Neujahrsringle gibt es hier viel, alle aus süßem Hefeteig. Und dann haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. Und aber so ist es hier tatsächlich Tradition. Und wir haben dann mit der Bäckerei, als wir uns selbstständig gemacht haben, damals angefangen, beides zu machen. Also süße Neujahrsbrezeln und dann haben wir es Stuttgarter Neujahrsbrezel genannt, damit irgendwie klar ist, das ist was anderes. Okay. Dann aus salzigem Hefeteig. Das kam zum Teil auch ganz gut an. Manche kannte das auch, wenn sie irgendwie eher aus der Stuttgarter Gegend gekommen sind. Wir haben es jetzt die letzten Jahre nicht mehr gemacht, weil die Nachfrage dann doch nicht so hoch war. Und dieses Jahr haben wir ja zum ersten Mal an Silvester zu. Also wir machen halt Betriebsurlaub schon nach Weihnachten, okay. Weil das für uns so liegt, dass sich das nicht so richtig rechnet, weil da das ganze Wochenende und Montag haben wir ja eh zu, dazwischen liegt. Das heißt, dieses Jahr wird es gar nicht geben. Aber sonst ist hier eher die Tradition der Neujahrsringle tatsächlich. Okay. Aber das ist dann alles süßer Hefeteig.
Okay.
Ja. Genau, aber wie gesagt, sonst gibt es bei uns da jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich eher wenig Spezielles, weil es auch das erste Mal ist seit über 20 Jahren, das erste Mal seit wir Familie haben überhaupt, dass wir nicht arbeiten an Silvester. Deswegen cool. Wissen wir im Moment auch noch gar nicht, wo wir sind, ob wir überhaupt daheim sind oder ob wir vielleicht die Chance mal nutzen und irgendwo anders hingehen.
Völlig planlos. Aber das
sind wir im Moment tatsächlich noch relativ planlos. Ja.
Sehr cool, ja, muss auch mal sein.
Ja, schön. Für das, dass wir am Anfang dachten, das wird eine kurze Folge, war sie doch wieder recht lang, ja. Aber macht nichts.
Ja, klar.
Ja, schön war es wieder und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen als...
Du musst mir noch sagen, was schön. Du als nächstes backst.
Achso, als nächstes? Als nächstes backe ich tatsächlich Zimtstangen, weil ich gehe jetzt noch in den Backstub, es ist jetzt 17 Uhr und die backe ich immer abends, weil die müsste da so ein bisschen trocknen, bevor man die backt. Und deswegen backe ich tatsächlich als nächstes ganz konkret Zimtsterne.
Cool.
Habe ich jetzt Zimtschnecke oder Zimtsterne?
Zimtsterne.
Gesagt? Ja, Zimtsterne, genau. Ja. Das ist unsere letzte Runde heute mit Weihnachtsgebäck. normal backen wir so spät vor Weihnachten eh meistens schon gar keins mehr, aber dieses Jahr sind wir etwas später dran und genau, Zimtsterne ist das nächste, was ich backe.
Cool.
Und zwar in genau 5 Minuten.
Ja, dann müssen wir uns ja schon fast beeilen.
Nee, das passt noch. Die sind auch ganz schnell Backer, von dem her passt das.
Sehr gut.
Okay. Also, dann schöner Abend, schöne Weihnachten, guter Rutsch.
Danke und, gleichfalls. Alle anderen auch.
Gutes 2026.
Ganz genau. Bis dann, mach's gut.
Bis dann, ciao.
Ciao.